Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Im Mittelalter gehörte Köln also zu den reichen und den größten Metropolen Europas. In Politik, Wirtschaft und Kultur auf dem neuesten Stand. Um 1800 dann Kontrast. Ein Reisender beschreibt Köln sogar als abscheulichste Stadt Deutschlands. Intolerant, verarmt, verknöchert. Auch die Reformation setzte sich dort nicht durch, anders als in anderen großen Reichsstädten. Wann also büßte die Stadt ihren führenden Rang ein? Und wie kam es dazu? Unter Historikern wird das seit langem diskutiert und damit natürlich erforscht. Matthias Hennies hat auf den aktuellen Stand geschaut zur Frage, warum viele sagen, dass das Mittelalter in Köln etwas später endete als anderswo.
Ihr habt gesehen, dass unsere Stadt sich niemals das Recht angemaßt hat, Toleranz einzuführen. Nun bitte ich euch, dem Himmel zu danken, dass er die wahre, uralte Religion in unseren geheiligten Ringmauern jederzeit so rein erhalten habe.
Als diese Streitschrift 1788 in Köln publiziert wurde, galt die Stadt als tief katholisch und streng konservativ, ja verknöchert. Was war aus der Metropole geworden, die im Mittelalter so innovativ gewesen war? Ein Symbol dafür ist ein großformatiges, leicht bräunliches Pergament, das im Stadtarchiv aufbewahrt wird. Es ist mit dunkler Tinte geschrieben, 22 schwarze Siegel hängen daran. Der Verbundbrief, die Verfassung der Stadt von 1396, die Kaufleuten und Handwerkern erstmals eine Teilhabe an der Macht sicherte.
Lange Zeit hat man sich in Köln dafür gefeiert, dass man eine sehr frühe Demokratie gehabt habe. Das ist aber nicht richtig. Der Verbundbrief garantiert Mitbestimmungsrechte im politischen Verfahren für Vollbürger, für Männer. Also im Prinzip die Hälfte der Gesellschaft ist sowieso raus. Und Kölner Einwohner, die nicht das Bürgerrecht hatten, sind auch raus.
Sowohl die Armen als auch die zahlreichen Geistlichen durften nicht an Ratswahlen teilnehmen, erzählt der Historiker Max Plassmann, Experte für das Mittelalter im Historischen Archiv Kölns. Die Stadt gehörte damals zu Europas bedeutendsten Metropolen. Sie hatte vermutlich an die 40.000 Einwohner. Wie vielen verschaffte der Verbundbrief politischen Einfluss?
Man kann davon ausgehen, dass das einige Tausend waren. Irgendwo 5, 6, 7, 8.000 vielleicht. Und das ist vielleicht dann doch für das Spätmittelalter eine ziemlich große Zahl von Menschen, die sich beteiligen können. Insofern rechnen wir schon den Verbundbrief zur Vorgeschichte der Demokratie.
Damit war es Vertretern der wichtigsten Berufsgruppen nach vielen, auch blutigen Unruhen gelungen, den Adel weitgehend aus der Herrschaft zu verdrängen.
Man hat einen Verbund geschlossen und insofern sind hier so Bestimmungen zu finden, wie wird der Rat gewählt, also wer hat Zugang zur Macht, wer darf Krieg erklären oder auch nicht, eben so alle möglichen Bestimmungen, die dazu dienen, den inneren Frieden in der Stadtgesellschaft zu erhalten.
Die Verfassung von 1396 war die Basis für Kölns Blütezeit im 15. Jahrhundert. Sie blieb jedoch 400 Jahre lang in Kraft, mit nur einer nennenswerten Ergänzung und wurde so auch zu einem Inbegriff der Erstarrung, in die Köln nach dem Mittelalter zunehmend versank. Als Ende des Mittelalters gelten Historikern die Jahre um 1500. Mit Kolumbus' Landung in Amerika und der Entdeckung des Seewegs nach Indien verlagerten sich die großen Handelsrouten vom Binnenland auf die Ozeane. Zugleich verbreiteten sich in Mitteleuropa die Ideen der Renaissance und ab 1517 löste die Reformation einen tiefgehenden Umbruch aus. Köln hatte an diesen neuen Trends wenig Anteil. Bezeichnend ist jedoch, dass der Bau des riesigen gotischen Doms um 1530 abgebrochen wurde.
Es gibt einen Rückgang der Kauf- und Finanzkraft, wovon die Einstellung des Dombaus sicherlich ein Symptom ist. Die Reformation und so weiter dürfte eine weitere Ursache für die Einstellung des Dombaus sein. Aber wir sehen ja auch, dass in Köln relativ wenig damals moderne Gebäude gebaut worden sind. Also sicherlich gibt es in Köln auch Renaissance-Gebäude und auch Barockgebäude, aber doch im Vergleich zu manch anderer Stadt relativ wenig. Und das dürfte auch von einer gewissen Verknöcherung, aber auch von zu wenig Geld zeugen.
Bedeutende Reichsstädte wie Frankfurt, Nürnberg oder Straßburg schlossen sich rasch der Reformation an. Und auch in Köln verbreitete sie sich stärker, als man lange dachte. Gerald Schecks, Professor an der Universität in Tours, hat die Epoche erforscht und im neuesten Band der großen Kölner Stadtgeschichte detailliert dargestellt.
Es gab natürlich in der Stadt schon von Anfang an, das heißt schon 1518, Leute, die Bücher von Luther, Flugschriften gekauft, gelesen, diskutiert haben. Es gab Prediger, die im Sinne von Luther gepredigt haben, Kaufleute, die außen von Köln andere Kaufleute trafen und mit denen diskutiert und die natürlich diese neuen Ideen importiert haben. Aber es gab nirgendwo so eine Konzentration von Leuten, die wirklich die Macht genommen haben.
Anders als etwa in Nürnberg waren die Protestanten in zu viele kleine Gemeinden zersplittert, um sich durchzusetzen, erklärt Schecks. Zweimal versuchten sogar protestantische Erzbischöfe, die neue Konfession in Köln zu etablieren. Doch die Stadt leistete entschiedenen Widerstand. Allzu lange hatte sie Erzbischöfe als Stadtherren gehabt. Erst wenige Jahrzehnte zuvor war sie offiziell freie Reichsstadt geworden. Ob Protestanten oder nicht, Köln musste jetzt seine Unabhängigkeit verteidigen. Von religiöser Verknöcherung kann im 16. Jahrhundert aber nicht die Rede sein. Der Ratsherr Hermann von Weinsberg, ein beunruhigter Zeitgenosse, hat das multikonfessionelle Leben beschrieben.
Ich sehe aber, dass allerlei in die edle Stadt Köln hereinströmt und dass viele gute Leute anderen Sinnes werden, als ihre Eltern, Freunde und Obrigkeit es waren. So dass ich mir viele Sorgen mache, die neuen Religionen der Augsburger Konfession, Calvinisten, Hugonisten, Gausereien könnten einreißen. Ich will bei dem Alten bleiben.
Das Miteinander der Konfessionen war die Regel. Der Kölner Rat nahm Hugenotten aus Antwerpen auf, die wegen ihres Glaubens vertrieben worden waren, verbot Protestanten jedoch die öffentliche Religionsausübung und gab sich mal streng, mal nachsichtig. Im Alltag versuchte man, sich das Leben nicht schwer zu machen.
Wenn wir die Protokollen von den reformierten Gemeinden in Köln lesen, sehen wir, dass die Leute, die reformiert waren, gingen zur Messe. Wenn ein Nachbar heiratet, sie sind hoffentlich, sie gehen zu der Heiligen Messe. Für die Schule genau dasselbe. Wenn sie Kinder haben, können sie Kinder zu der Fachschule schicken, weil das ist die Schule, die die nächste ist. Und man sieht in diesen Protokollen, dass die Grenze zwischen Protestanten und Katholiken nicht präzise war. Es gab immer Flexibilität. Man konnte ganz klar in seinen Gedanken sein, aber zugleich ganz flexibel in den Zusammenleben sein.
Im Lauf des Jahrhunderts begann jedoch die katholische Gegenreformation zu wirken. Anstelle der protestantischen Reformation kam es zu einer Reform des Katholizismus, vor allem durch den Einfluss der Jesuiten, hält Gerald Schecks fest. Manchem alteingesessenen Kölner blieben ihre strengen Vorschriften allerdings fremd.
Man muss ganz genau fasten, regelmäßig in die Kirche gehen. Und das ist für Hermann Weinsberg unverständlich. Ich bin ein guter Kölner, ich bin ein guter Katholik, aber warum so viel Übungen und Neuübungen?
Ab Anfang des 17. Jahrhunderts war Köln streng katholisch. Zugleich nahm seine Wirtschaftskraft weiter ab. Die genauen Zusammenhänge sind allerdings noch nicht ausreichend erforscht worden, wie Max Plassmann feststellt. Die Stadt selbst hatte immer weniger finanziellen Spielraum. Aber wie stand es mit den Einrichtungen der Kirche? Manche waren bitterarm, andere sehr reich. Und während im Handel die Umsätze einbrachen, lebten wohletablierte Familien blendend von ihrem Kapital.
Man kann es zum Beispiel immer dann sehen, wenn die Stadt Köln selber in Schlagseite geriet finanziell, weil zum Beispiel ein Krieg drohte und man Schulden aufnehmen musste, dann stehen da sehr viele reiche Bürger und sagen, ja, wir kaufen eine Rente. Was bedeutet, die zahlen 5.000 Gulden ein, aber kriegen lebenslang dann Raten zurück. Und das heißt, dieser Rentenverkauf zeigt sehr deutlich, es gab Geld in der Stadt. Die öffentliche Hand, wenn man so will, kann es nur nicht so leicht abschöpfen.
Auch hier wirkte sich die Unfähigkeit zur Veränderung aus. Im Mittelalter hatte das Steuersystem der Stadt prächtige Einnahmen beschert. Danach aber wurde es nicht mehr reformiert. Vielleicht war Köln insgesamt gar nicht ärmer geworden, meint Plassmann. Doch im Vergleich zu prosperierenden Zentren wie Frankfurt oder Hamburg fiel es hoffnungslos zurück. Im 17. und vollends im 18. Jahrhundert scheint die Stadt zunehmend gelähmt. Die rückständige Universität wurde in halb Europa verspottet. Protestanten waren unerwünscht. Die Zünfte nahmen keinen Fremden auf, um sich ihre Pfründen zu bewahren. Erst die Franzosen, die 1794 einmarschierten, weckten die einstige Metropole aus dem Tiefschlaf gegen ihren Willen. Mithilfe des 400 Jahre alten Verbundbriefs, einst ein Schritt bürgerlicher Emanzipation, wollten die Kölner nun die längst überholte Ordnung verteidigen.
Die haben ja eine Delegation nach Paris geschickt und haben gesagt, liebe Franzosen, ihr mit eurer Revolution ist ja schön und gut, aber wir Kölner haben den Verbundbrief seit 1396 und damit haben wir schon seit 1396 Demokratie und brauchen eure Revolution nicht.
Es war vergeblich. Die französische Verwaltung hob den Verbundbrief 1796 auf und man könnte sagen, jetzt endete auch in Köln das Mittelalter.